Wir hören den Predigttext für den heutigen Sonntag, und zwar aus Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Als am nächsten Tag die große Volksmenge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies vom ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckten, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass er nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Zion, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Herr Jesus, dieses Wort aus Sacharja 9 hat sich bei deinem Einzug in Jerusalem erfüllt. Dabei hast du dein Volk ermutigt und angesprochen. Und du bist auch zu uns gekommen, als König, als Gerechter und Helfer. Und wir brauchen dich ganz dringend in jeder Situation. An der einen oder anderen Stelle ist das auch in der vergangenen Woche sehr deutlich geworden. Du bist der Gerechte, der uns durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen gerecht gemacht hat. Du bist der Helfer und Retter. Durch dich dürfen wir Gottes Kinder heißen, soweit wir dies im Einzelnen angenommen haben. Wir bitten dich für die, die Verantwortung über uns tragen. Schenke ihnen Weisheit zum Regieren und Ehrfurcht vor dir. Wir klagen dir auch die Not des schrecklichen Flugzeugunglückes in dieser Woche und das unsägliche Leid. Wir bitten dich für die Angehörigen um Trost, vor allem von dir. Und wir bitten dich für die Rettungskräfte, die im Einsatz sind. Und an dieser Stelle möchten wir dich auch besonders für deine verfolgte Gemeinde weltweit bitten. Ach Herr, wir klagen dir diese Not und bitten um deinen Trost und Beistand. Und wir bitten auch immer wieder um dein Volk Israel und danken dir, dass du sie einmal alle erretten wirst. Herr Jesus Christus, komm doch jetzt bitte ganz neu in unser Leben hinein. Lass dein Wort unter uns im Heiligen Geist lebendig werden. Und rüste Andreas Schäfer mit deiner Vollmacht dazu aus. Amen.
Ich liebe diesen Text für Palmsonntag. Und offensichtlich der Heilige Geist auch. Denn, und da sind wir natürlich einig, hat er es ja veranlasst, dass das viermal im Neuen Testament steht. Es gibt nicht viele Dinge, die viermal im Neuen Testament stehen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, alle haben den Einzug von Jesus am Palmsonntag, diesen großen, genialen Eröffnungstext der Karwoche, wie sie vor uns liegt. Was ist das Besondere daran? Jeder dieser Evangelisten wird von dem Heiligen Geist so gelenkt, dass auf einen gewissen Schwerpunkt uns hinführt. Und erst in der Summe aller vier Texte kommt auch dann die gesamte, komplexe Schönheit zum Tragen. Heute Morgen konzentrieren wir uns also auf Johannes. Johannes macht es, wie oft bei Johannes, wieder ganz, ganz anders als Matthäus, Markus und Lukas. Die sind ja wiederum eine Gruppe für sich, die Synoptiker, die drei, die zusammenschauen. Und Johannes nochmal ganz anders sieht dieses Ereignis vom Einzug in Jerusalem. Dieser Einzug ist ja nach außen eine plötzlich einfach sich so ergebene Situationssache. Plötzlich scheint sich alles so zu fügen, da sind die dann da mit dem Esel und das Volk ist da. Plötzlich kommt eins und man weiß eigentlich gar nicht wie. Wenn man aber die einzelnen Texte anschaut, merkt man weiß sehr wohl wie. Das war strategisch geplant. Das war gewollt, das war ganz bewusst von Jesus inszeniert. Er hätte es auch verhindern können. Es gab ja andere Gelegenheiten, wo die Volksmenge in ähnlicher Weise schon tätig sein wollte. Und da konnte er das immer wieder abwenden, wenn er es denn nicht wollte. Er hat sich zum Beispiel einfach dem ganzen Volk entzogen nach der Speisung der 5000. Da hätten sie ihm auch schon gern die Krone aufgesetzt und einfach war er weg. Und als seine eigene Familie ihn sogar aufforderte, geh nach Jerusalem, zeig dich den Leuten, jetzt ist die Zeit, da geht er gerade nicht hin. Also, wenn er gewollt hätte, hätte es nicht stattfinden müssen, ganz eindeutig. Umgekehrt, wir erfahren ja, er wollte es. Er hat ja vorher seine Jünger losgeschickt, die ganze Eselsuchaktion, auf die Johannes überhaupt keinen Wert legt, aber die bei Matthäus, Markus und Lukas ganz groß in der Mitte steht, zeigt uns ja, das Ganze ist bewusst gewollt. Und natürlich spüren wir beim Lesen, da schwingen die ganzen Ebenen miteinander mit. Da ist ja nicht nur einfach ein Eselseinzug, sondern da geht es um ganz tiefe, vielschichtige prophetische Wahrheiten. Noch heute Morgen wollen wir dieses Wort auf uns wirken lassen. Ich gehe davon aus, dass so annähernd an 100% von Ihnen, die hier in diesem Raum sitzen, diesen Text schon 1, 2, 3, 10, 30 Mal gehört haben. Aber Wort Gottes hört ja nicht auf, bei uns zu wirken, bei uns anzukommen, mit uns eine Verbindung einzugehen und uns auch zu bewegen. Und was ist das, was uns bewegt oder bewegen darf, wenn wir neu auf dieses Wort am Palmsonntag hören von Jesu Einzug in Jerusalem? Das Erste ist, es braucht das große Staunen. Es braucht das große Staunen. Das große Staunen. Das ist eine starke Mischung. Die Mischung ist einmal dadurch da, dass bei dieser Volksmenge, auf die er hier dieser Text ganz großen Wert legt, dass er bei dieser Volksmenge plötzlich diese Palmzweige auftauchen. Ist ja gar nicht so einfach. Heute Morgen habe ich noch mitbekommen, wie einer unserer Kindergottesdienstmitarbeiter noch einen Palmzweig sucht. Ist es für Karlsbad eher schwierig. Ja. Aber wird dort natürlich einfacher, da einen Palmzweig, Palmzweige zu finden. Und ganz bewusst nennt natürlich auch Johannes Palmzweige. Da kommt es auch wirklich auf die Sorte an. Der Palmzweig, das war ja hineingenommen in den Feststrauß vom Laubhüttenfest. Das gehörte ganz bewusst da hinein. Das kann man doch immer entsprechend nachlesen in 3. Mose 23,40, in Nehemia 8,15. Da wird es ganz bewusst gesagt, dass zu diesem Laubhüttenfest, und das war ja kein Laubhüttenfest, das war ja Pesach, ja, aber dass zum Laubhüttenfest dieser Palmzweig dazugehört. Und das Laubhüttenfest, wohlgemerkt, war ja das Fest, das mit der Wiederkunft des Messias dicht gefüllt war. Allein dadurch macht Johannes schon deutlich, um was da eigentlich geht. Jetzt, da kommt der Messias allein, indem diese Palmzweige da auftauchen. Und die Palme an sich hat in der prophetischen Sprache der Bibel 3 ganz verschiedene Bedeutungen. Die Palme ist einmal ein Bild für den Glaubenden. Psalm 92, dass der Glaubende wie ein Palmbaum da eben wächst. Er ist im Hohen Lied auch eine wunderbare Beschreibung für die Braut. Und er ist ganz entscheidend ein Bild für den Messias. Der Messias wird eben dann beschrieben als Zeichen der Freude, als Zeichen des Sieges hat er diesen Palmzweig. Das hat sich ja dann durchgesetzt, bis dass die Palme ja dann auf israelischen Münzen als Zeichen der Freiheit und des Sieges gelandet ist. Und dann geht dieses Volk, so heißt es hier ganz deutlich, sie gehen ihm entgegen. Sie gehen hinaus und gehen ihm entgegen. Und noch einmal am Ende, sie gehen ihm entgegen. Das ist für uns eine Sprache, die ist bei uns nicht so drin, aber wenn Sie es ein ganz klein wenig noch einmal zurückdecken, das ist der klassische Terminus, wenn man einen König einholt. Man wartet nicht, bis der kommt, man geht ihm entgegen, selbstverständlich. Man geht natürlich raus, man rennt ihm entgegen und so geht das Volk raus. Und wem gehen sie entgegen? Jesus gehen sie entgegen. Da ist eine Dynamik auf Jesus zu, auf den König. Und er wird hereingeholt, um dann eben intronisiert zu werden. Das ist ein ganz, ganz großes Festereignis. Und dann zitieren sie natürlich noch den 118. Psalm. Das ist wiederum ein Pesach-Psalm. Der gehört in die große Pesach-Liturgie hinein. Psalm 113 bis 118 sind die Psalmen, die als Lobgesang gesungen werden. Gründonnerstagabend, als er rausmarschiert nach dem Pesachfest Richtung Gethsemane, da werden diese Psalmen gelesen. Und hier der 118., der wird zitiert als der große Psalm des messianischen Kommens. Gelobt sei, denn er kommt im Namen des Herrn. Das ist der Satz. Dazu der Hosianna-Gebets- und Hoffnungsruf und noch dazu gequetscht Zephania 3, wo vom König von Israel, also mehr Messias geht nicht. Der ganze Raum ist erfüllt von Messiasduft, indem sie sagen, jetzt ist er da, er ist da. Der auf diesem Esel sitzt, das ist er. Und die haben ja auch recht. Die haben doch so recht. Und doch gehen sie so dermaßen dran vorbei. Wie kann man so recht haben auf der einen Seite und so dermaßen dran vorbeigehen? Wie kommt das? Es schwingen diese beiden Ebenen wunderschön mit für jeden Leser. Das klar wird, ja, die hatten Messias-Hoffnung, ja, sie hatten sie. Warum hatten die denn die Messias-Hoffnung? Weil sie unter anderem gehört haben, stellt euch vor, dieser Jesus, der da schon x Menschen gesund gemacht hat, der die Speisen der 5000 durchgeführt hat und weiß ich was alles für Wunder, der Jesus, der große Bergpredigt, jetzt kommt noch die absolute Spitze, noch einmal, er hat einen vom Tod auferweckt, der seit 4 Tagen im Grab liegt und schon vor sich hingestunken hat. Weil sie von Lazarus gehört haben. Darum strömen sie zu und denken, das kann er nur sein, das muss er sein. Das ist der König, den wollen wir haben. Eine richtige Welle geht durchs Volk hindurch. Und so sind sie bereit, ihn auf den Thron zu setzen. Und sie fühlen sich auch noch so gut dabei. Lüdi, der Schweizer Ausleger sagt, ach, wir wollen immer so gerne einen kleinen König. Einen kleinen? Ja, das wäre ein sehr kleiner König geworden. Wissen Sie, wie klein der gewesen wäre? So klein, wie man sein kann, wenn man von Menschen intronisiert wird. Dann wäre er ja abhängig gewesen, dass er von Menschen Gnadenkönig sein darf. Wir, die israelische Bevölkerung, denken, angesichts dessen, was du produziert hast, sind wir bereit, dich auf den Thron zu setzen. Freu dich, dass wir dir zujubeln. Und benimm dich so, dass wir auch weiterhin es gut finden, dass du auf dem Thron sitzt, du König. Wenn du dich allerdings nicht so benimmst, wie wir das denken, dann musst du auch wissen, nehmen wir dich auch wieder vom Thron runter. Das ist doch kein König. Das mag eine von diesen europäischen Pappmaché-Figuren sein, die wir noch haben, aber doch kein König. Ein König lässt sich doch nichts wegnehmen in der Bibel. Ein König herrscht absolut souverän, mit uneingeschränkter Macht, zumal der König. Mann, wäre das ein kleiner König geworden. Und was lieben wir diesen kleinen König? Weil der kleine König, der ist greifbar. Der kleine König, der passt so gut in unser System. Und der kleine König befriedigt alle religiösen, tiefen Verrillungen, die wir in uns haben. Dass der spurt, wie wir es denken, dass er die Guten gut findet und die Bösen böse findet. Und dass alles schön ordentlich bleibt und natürlich ich auf jeden Fall vorne bin. In meinem ganzen System ist das zutiefst befriedigend, dieser König. Sehr gut, passt. Ich akzeptiere ihn, ich finde ihn gut. Und ich fühle mich noch gut. Du darfst, ich erlaube es dir, Jesus, du darfst fortan mein König sein. Was ist das armselig? Was ist das armselig? Ein König, der angewiesen ist auf uns. Ein König, der angewiesen ist auf unseren Thron, auf unser Ja-Wort, auf unsere Stimme. Das ist doch kein König. Und doch passt damit rein all das, was wir so verehren, an Königen, an Götzen, an Göttern, die wir so auf die Throne gesetzt haben, auf die Podeste gestellt haben, die wir entsprechend beehren, denen wir dienen, denen wir hinterher dackeln. Das passt alles wunderbar rein in unsere Religiosität, unsere ganz eindeutige, tiefe Religiosität, die wir da so praktizieren. Aber gut, sagen wir, ist ja klar, das ist ja jetzt das Volk, das ist das Volk. Wo sind sie denn? Wo sind denn die Eigentlichen? Wo sind denn die Jünger? Lass uns auf die Jünger konzentrieren. Die müssen es doch geschnallt haben. Und jetzt kommt genau das, was natürlich uns zutiefst erschüttert, auch ein klein bisschen ärgert, ein bisschen wehtut, dass sie heißt, die haben gar nichts geschnallt. Selbst das entscheidende Wort, Sacharja 9, was wir auch gerade im Gebet noch gehört haben, selbst das entscheidende Wort von Sacharja 9 erklingt nicht in dem Zusammenhang, dass da ein Petrus sagt, Sacharja 9, oder Johannes sagt, guck mal jetzt, Sacharja 9, gar nichts sagen die, gar nichts schnallen sie, gar nichts verstehen sie. Ganz deutlich steht es da, das verstanden seine Jünger nicht. Die eigenen Leute verstehen es nicht. Und jetzt stehen wir davor, vor diesem Phänomen, das wir begreifen müssen, dass es in uns immer und immer wieder zum Staunen kommen muss. Es muss zu einem Durchblick kommen, zu dem Durchblick, auf wen ich dazugehe, wenn ich auf Jesus zugehe. Und wir entdecken das, was wir schon so oft uns gesagt haben. Das ist total konträr, was zu meinem normalen religiösen Denken dazugehört. Zu meinem Standard. Das passt nicht in den Standard. Das muss mir geoffenbart werden. Dazu brauche ich ein Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes haben die bekommen, Sacharja 9,9. Dann verstanden sie. Dann haben sie es geschnallt. Dann hatten sie den Durchblick. Wenn wir auf Jesus, auch auf Jesus zugehen, von unseren Eindrücken her, wie er denn sein müsste, wie er sein sollte, wie er spurt, dann ist es manchmal so, dass selbst die frömmsten Leute in die alten Systeme der Religion zurückrutschen. Und wir begreifen müssen, so ist er nicht, der König, so ist er nicht. Hallo, habt ihr nicht gemerkt, auf was von einem Tier da drauf sitzt? Habt ihr nicht mehr gemerkt, was für ein Wort Gottes dazu gehört? Habt ihr nicht gelesen, was bei Jesaja 9,9 steht, dass er demütig ist, dass er einherreitet? Habt ihr nicht im Hinterkopf dann Jesaja 53, ist das nicht bei euch da? Nein, ist nicht da. Aber ohne das Wort der Offenbarung rennen wir auch am König Jesus vorbei und basteln unseren eigenen Jesus, unsere eigene Religion und eben nicht nur die noch nicht Glaubenden, sondern auch und gerade die eigenen Leute. Und deswegen braucht es immer und immer wieder ein Staunen über diesen Jesus. Ein Staunen über den echten, eigentlichen Jesus, der tatsächlich der Messias ist, aber so ganz, 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 ganz anders. Gott sei Dank. So ganz, ganz anders, als wir das in unseren religiösen Gedanken denken. Und deswegen braucht es nicht nur das große Staunen, es braucht auch die Erfahrung von diesem unfassbaren Glück. Es ist ein unfassbares Glück in diesem Text. Das unfassbare Glück ist darin verborgen, dass dieser Jesus tatsächlich da ist am Palmsonntag in Jerusalem. Niemand hat ihn dazu zwingen können. Niemand. Es war der absolute freiwillige Entschluss der Liebe des Vaters, der Liebe des Sohnes, dass an diesem Palmsonntag im Jahr 30 herum dieser Sohn Gottes da in Jerusalem angekommen ist. Reine freiwillige Entscheidung. Und es war für ihn glasklar, dass er gekommen ist, um jetzt in den darauffolgenden Tagen ans Kreuz zu gehen und zu sterben. Das war für ihn so glasklar, denn mit dieser Entscheidung ist er überhaupt in die Welt gekommen. Das ist kein Ritt auf den Thron, das ist ein Ritt in den Tod. Der Mann geht mit ganz klaren Schritten, mit einer ganz klaren Liebesüberzeugung, hier den Weg in den Tod. Das ist der Einzige, der geboren wurde, mit dem großen, klaren Ziel zu sterben. Ein kleiner König? Nein, das ist ein Gigant, der hier auf dem Esel sitzt. Er sitzt auf dem Esel, dem Königstier des Hauses David, 1. König 1, können Sie es nachlesen. Diesem noch nicht berührten als Bild für die Neuschöpfung, dem Bild für das barmherzige, demütige Lastenträgertier, da sitzt er drauf. Er und trägt unsere Last. So kriegen sie ihn. Und nur so kriegen sie ihn. Und Gott sei Dank, dass Sie und ich ihn so, genau so kriegen. Ich will ihn auch nur so. Ich will ihn nur so. Dass er die Sensation überhaupt unseres Glaubens, dass Jesus so ist. Vor Grundlegung der Welt entschieden, dass er kommt. Aber auch wie er kommt, gespannt erwartet. Und dann, denken Sie an Galaterbrief, als dann die Zeit erfüllt war, dann sandte er genau diesen Sohn. In einem generalstabsmäßigen, vorbereiteten, hineingeführt werden in diese Welt. Allem, was zu Weihnachten gehört. Dann die Jahre und Jahrzehnte, die er gelebt hat in seinem familiären Kontext, die Herausrufe in den öffentlichen Dienst, die 3 Jahre, die Zuspitzung auf die Karwoche, die letzten Tage, die letzten Stunden und dann genau das, was sein musste, sein stellvertretendes Sterben für die Schuld aller Menschen am Kreuz auf Golgatha. So kriegen sie Jesus. So kriegen sie ihn. Was machen Sie denn jetzt? Was machen Sie und ich, wenn es ein ganz klein bisschen bei uns ankommt? Wenn wir denn ein bisschen vom Wort Gottes her, nicht weil wir so toll und klug wären, sondern weil die Bibel freundlicherweise uns offenbart, wenn wir ein ganz klein bisschen ahnen, ach, so ist Jesus, was machen wir denn dann? Dann werden wir genau das tun, was die getan haben. Nämlich ihn einholen. Ihn einholen, das ist ihre Aufgabe. Sie müssen ihn einholen. Die Sprache der Bibel, Sie kennen sie ja. Dass das Geschenk ist, dass der lebendige Gott in ihr Leben hineinkommt und sie ihn einholen dürfen, ganz bewusst in ihr Leben einholen dürfen. Das ist eine schwere Aufgabe, ja. Es ist eine lebenslange Aufgabe, ja. Es ist eine wunderschöne Aufgabe, ja. Und diese Aufgabe, die kriegen Sie, Jesus einholen. Ich will diesen Jesus einholen. Das Jesus einholen ist was ganz, 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 ganz Entscheidendes. Holen Sie ihn ein? Wenn Sie ihn einholen, wo holen Sie ihn denn dann da rein? Und jetzt sind wir beim Thema der Basislagertage, nicht wahr? Wo hole ich ihn rein? Ich hole ihn in mein Herz. Der Ausdruck für die Basislagertage, die gerade im Haus stattfinden, mit ganzem Herzen. Herz als Personenmitte, haben wir uns deutlich gemacht. Herz als Zentrum dessen, was ich eigentlich bin. Ich hole ihn in mein Leben, in meine Personenmitte hinein. Und wenn ich ihn in meine Personenmitte hineinhole, diesen Jesus, dann denke ich zuallererst, nein, das ist eigentlich nicht gut, das ist nicht angemessen. Das geht nicht. Denn wer ein ganz klein wenig seine Personenmitte geht, kennt, denkt, dieser Jesus und meine Personenmitte, das sind zwei Welten, die eigentlich nicht zusammenpassen. Und jetzt kommt es genau zu diesem Geschenk, dass der Jesus Christus, dieser heilige, schöne, einzigartige, liebende, wunderbare Herr und Gott, in meine Personenmitte hineingeholt werden darf. Er lässt das zu. Er lässt das zu. Er schickt sie nicht weg, er schiebt sie nicht weg, er lässt das zu, dass sie ihn einholen dürfen in ihr Leben hinein. Was ist das etwas Wunderschönes, wenn das Menschen begreifen, ganz jung zum Glauben gekommene Menschen, aber auch die ganzen alten Hasen, ja, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, dann entsteht was ganz, ganz, ganz Wunderschönes, zu begreifen, Jesus ist in mein Herz hineingekommen. Er kommt tatsächlich in mein Herz hinein mit all seiner Sünde, die in meinem Leben drin ist. Ja. Und verstehen Sie, nicht nur die einzelnen Tatsünden dessen, was schiefgelaufen ist, an welcher Front auch immer. Sondern er kommt hinein in die Grundsatzsünde meines Lebens. Mein Misstrauen, mein Unglauben, mein nicht wahrhaben können, was er tatsächlich gesagt hat. Er kommt da hinein. Er kommt da hinein in den ganzen Siff meiner Angst. Es gibt doch keinen in diesem Raum, der ich vor irgendetwas Angst hätte. Wie viel Angst ist da? Er kommt hinein in den Stress, in den Druck, in die Anspannung, in all das, was dazugehört. Er kommt aber auch hinein in die Einsamkeit. Eine große, riesengroße, furchtbare Leere meines Lebens, mit EE, Leere meines Lebens. Er kommt hinein in die Zerrissenheit, in das Leid. Er kommt auch hinein in die Gnadenlosigkeit. Es gibt so viel Gnadenlosigkeit unter uns. Gnadenlos sind wir zum einen mit uns selbst. Das eine. Da sind wir manchmal gnadenlos mit uns selbst. Immer wieder denke ich auch in den letzten Wochen an Gespräche, an Telefonate. Und ich denke, wie können Menschen, die Jesus kennen, so gnadenlos mit sich sein. Was spielt uns der Teufel etwas Verrücktes vor, wie Jesus wäre? Aber diese Gnadenlosigkeit, die produzieren wir auch manchmal derweise, dass wir sie anderen gegenüber haben. Was ist das, was Ekelhaftes? Was ist das, etwas Ekelhaftes? Wir lassen es so oft nicht zu, dass Gott mit seiner Gnade ganz einfach in unserem Leben ankommen kann und das wirklich ernst meint. Ich bin dein Leben hineingezogen. Ich habe dich gerecht gesprochen. Ich habe dich heilig gemacht. Ich habe dich geliebt. Ich stehe zu dir. Lass es doch jetzt endlich gut sein. Mit dir selber. Aber auch mit der Schwester und auch mit dem Bruder. Gönn deinem Bruder, gönn deiner Schwester doch die Gnade. Hast du selbst nicht Gnade empfangen, dass du sie anderen nicht gönnst? Das kann tatsächlich sein. Wissen Sie, das war doch, was schiefgelaufen ist? Das war so ein schönes, sortiertes Religionstreffen. Die Einladung war so gut vorbereitet. Der Tisch war gedeckt, die Karten top, der Service, der Caterer, alles da. Simon der Pharisäer war so glücklich. Jesus kommt in mein Haus. Wunderbar, alles stimmt. Bis es nochmal klingelt. Und dann kam ein Ungebetenes. Diese Frau schon schwierig. Und dann noch diese Frau, noch schwieriger. Und dann diese Frau mit diesem Verhalten, Katastrophe. Katastrophe! Wie kann die sich erdreisten, die in der Bibel nur als die große Sünderin bezeichnet, toller Lebenstitel, als die große Sünderin bezeichnet wird, dass sie da erstens überhaupt wagt, sich in diese geschlossene Männergesellschaft reinzukommen. Dass sie sich nicht abwimmeln lässt von irgendwelchen Boten, dass sie auch zielgenau auf diesen Jesus zugeht und alle anderen Männer da, die vollkommen stutzpiepegal waren, und dass sie sich da hinsetzt und sich so dermaßen entblößt in der Weise, weil das wusste sie doch. Und da Jesus die Füße salbt mit diesem hochkarätigen Öl entsprechend. Entsetzen pur! Simon. Kann das sein, dass die Frau etwas ganz Wunderbares erlebt hat und du nicht? Kann das sein, Simon, dass die Frau etwas erlebt hat, was ihr eine Beziehung zu mir, dem ewigen Alleinigen, schafft, von der du, Simon, zurzeit noch keine Ahnung hast? Was das bedeutet, wenn die pure Liebe in das Leben eines Menschen hineinkommt. Kann das sein, dass die Frau meine Liebe erlebt hat? Wie ihr Leben, wie ihr schmutziges Leben gereinigt wurde von der göttlichen Liebe Jesu Christi. Und an dieser Frau, Simon, nicht ein einziger dunkler Schimmer mehr ist. Im Gegensatz zu dir, Simon. Sie hat viel geliebt. Kann das sein? Kann das sein, dass manche Gnadenlosigkeit unter uns damit zusammenhängt? Dass wir gar nicht begriffen haben, wie lieb der uns hat? Und dass das innerste Geheimnis christlichen Glaubens nicht bedeutet, wie richtig wir alle sind und wie gut wir alle sind, sondern wie geliebt wir alle sind. Das ist der Schlüssel christlichen Glaubens. Und dann kommt sofort die Panik. Wenn wir uns öffnen würden für dieses Geschenk der Liebe, dessen, den wir da einholen, wenn wir uns tatsächlich einfach mal so leben lassen würden, wie der uns liebt, dann wird der ganze Haufen auseinanderlaufen. Da keine Zucht, keine Ordnung mehr drin. Wo bleibt der Druck? Wo bleibt die Hölle? Wo bleibt das Feuer? Ach, wenn wir es doch endlich begreifen könnten. Wenn der Heilige Geist doch uns ein ganz klein wenig das Licht anknipsen würde. Schwestern und Brüder, ich bin je länger, desto mehr übertief davon überzeugt. Was ist der entscheidende Motor der Heiligung? Sagen Sie es mir, was ist der entscheidende Motor der Heiligung? Das ist der entscheidende Motor der Heiligung, die Erfahrung des Glücks, geliebt zu sein. Nichts verändert Ihr Leben so sehr mit Christus, als wenn sie das ganz tief erleben, der lebendige Gott hat mich, mich lieb. Das schafft einen Motor, sein Leben zu heiligen. Doch nicht, wenn sie mit ihrer neuen christlich angehauchten moralistischen Gesetzlichkeit durch die Lande ziehen. Das bringt überhaupt nichts. Das schafft verquere, stolze und verzweifelte Christen. Aber da, wo die Liebe hineinkommt, die Erfahrung, ich, wie die große Sünderin, ich bin geliebt von Jesus, das schafft Heiligung. Das kann der Simon noch nicht schnallen. Aber es gibt Menschen, die haben das geschnallt unter uns. Es gibt Menschen unter uns, die haben das geschnallt. Nichts hat ihr Leben so verändert, nicht wahr? Nichts hat ihr Leben so verändert. Nichts hat ihr Leben in der Heiligung so weit vorgebracht, wie die Erfahrung des Glücks, eine Geliebte, ein Geliebter zu sein. Das ist der Motor der Heiligung. Und dann zieht ein eigentliches Glück ins Leben hinein. Das kriegen sie mit drei Anforderungen und drei Heiligungsaufforderungen überhaupt nicht hin. Wen hole ich denn da ein? Wen holen Sie denn da ein? Wer ist denn in Ihr Herz eingezogen? Der ist eingezogen. Sehen Sie ihn? Sehen Sie seine Augen? Sehen Sie sein Herz? Sehen Sie ihn? Sehen Sie ihn, wie er da für Sie an diesem Kreuz hängt? Spüren Sie ein wenig, wie der Sie lieb hat? Verstehen Sie, nicht nur, wie der Sie aushält und durchbringt und erträgt und nicht sondern tief, tief lieb hat. Das ist der Motor. Merken Sie es? Das ist der Motor. Das große Staunen braucht es, wer ist Jesus? Das unfassbare Glück, wen hole ich da ein? Und eine riesengroße, wachsende Freude, eine Vorfreude, auf wen wir dazugehen. Wir können ja heute nicht einfach aufhören, wollen nicht einfach aufhören mit diesem Text, ohne nicht noch einmal nach vorne zu gucken. Denn der Text hat ja eine wunderschöne Zukunftsperspektive in sich drin. Der da auf dem Esel und das, was die von dem gesagt haben, das stimmt ja alles. Das stimmt ja alles. Das ist ja der siegreiche König. Das ist ja der, der kommt. Das ist ja auch der, der für Israel kommt. Natürlich kommt der für Israel. Natürlich. Und nicht irgendwie, wissen Sie, irgendwie übertragen, irgendwie im geistigen Sinn, sondern ganz real, ganz real. Gott ist ganz real. Kommt er für Israel. Sie werden ihn sehen. Sein Volk wird ihn sehen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das werdet ihr zu mir sagen. Das hat Jesus angekündigt, Matthäus 23, 39. Und dann, Zacharja 14, dann wird der Herr König sein über all Lande. Das kommt. Er wird einziehen, Psalm 24. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. In der Welt, in dieser verrückten, gottlosen, Jesusfeindlichen und Jesus-distanzierten Welt. Das wird passieren. Ganz eindeutig. Und dann zieht dieser König ein. Aber dazu gehört noch was anderes. Es ist nicht nur dieser irdische Einzug zugunsten seines Volkes, der irdische Einzug zur Aufrichtung seiner Herrschaft, sondern wir kennen ja dieses Wort vom Einzug auch noch einmal in einer jenseitigen Weise. Denn diese Palmen, die kommen ja nochmal. Das wissen Sie. Natürlich weiß ich, dass Sie es wissen. Ich erinnere Sie dran. Offenbarung 7. Da stehen sie. Da stehen sie da. Ich sah eine große Schar, die niemand zählen konnte. Ich bin überzeugt davon, für manche würde diese Schar viel zu groß sein. Da hätte sie gerne kleiner, überschaubar. Aber es ist eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Ach ja, was wedeln die jetzt herum? Die riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Als Zeichen des Sieges steht seine erlöste Schar vor seinem Thron. Wissen Sie das? Sie kriegen nochmal einen Palmzweig in die Hand. Und dann begegnen Sie und ich diesem Jesus. Das, was hier steht in Johannes 12, ist derselbe Ausdruck, nach der Apostel Paulus gebraucht, wenn er von der Wegnahme der Gemeinde im ersten Brief an die Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 17 spricht, dass wir da eine Begegnung haben werden. Wir werden zusammenkommen. Wenn dieser Jesus kommt zur Abholung seiner Gemeinde, hat er laufen sie doch nicht weg. Und dann werden sie auch nicht sagen, ich habe noch andere Termine. Sondern sie werden ihm entgegenlaufen und sagen, endlich, hat aber auch ganz schön lange gedauert. Endlich bist du da, endlich, mein Herr und Gott. Sie laufen ihm entgegen. Und dann wissen wir, dann ist auch Schluss mit Eseln. Dann sind wir im Horizont der Offenbarung und sehen ihn von Offenbarung 19 her einherreiten auf diesem Pferd, dem ganz anderen Symbol des Siegreichen. Richtig. Aber lassen Sie uns noch ein kleines Stückchen weitergehen. Ja, er kommt für sein Volk. Ja. Ja, er kommt für die Völkerwelten zur Aufrichtung seiner Herrschaft. Ja, er kommt für seine Gemeinde, dass sie endlich vor ihm steht und mit Palmzweigen ihm dankt, dass er sie ans Ziel gebracht hat. Aber haben Sie es gelesen, wie ungewollt prophetisch da die Religionsabteilung total resigniert daneben steht? Ich finde das so wunderschön. Ach, was finde ich das schön. Die versuchen das ganze Ding zu steuern und merken, sie können diesen ganzen Pulk nicht mehr in den Griff kriegen. Ihr richtet gar nichts aus, sagten die Pharisäer untereinander. Schlusssatz. Alle Welt läuft ihm nach. Der Kosmos rennt ihm nach. Natürlich. Ja, so wird es sein. So wird es sein. Verstehen Sie? Damit wir uns einig sind. Die werden nicht niedergeprügelt, damit sie vor dem Sohn auf die Knie gehen. Die werden nicht einfach überwältigt vom Lichtglanz, sondern was werden sie tun? Ihm hinterherlaufen. Der gesamte Kosmos ist mit hineingenommen, diese großen Heilssog, den dieser Sohn Gottes hinter sich herzieht. Einer unglaublichen Kraft der Liebe zieht er den gesamten Kosmos hinter sich her, ins Leben hinein. Ich liebe diesen Text. Ich liebe ihn. Weil er zum großen Staunen führt. Und mich nicht bei diesem kleinen Religions-Jesus hängen lässt. Weil er mir das unfassbare Glück eines Geliebten neu vergegenwärtigt. Vielleicht dürfen Sie und ich uns das einfach neu zusagen. Und weil eine riesengroße Vorfreude wächst auf diesen Jesus. Ich liebe diesen Text. Wir beten, dass ich dich auf den Thron setzen will, davon bist du vollkommen unabhängig. Und nur weil ich dich auf den Thron setzen will, deswegen bist du noch lang kein König. Lass mich nicht bei diesem billigen Religions-Jesus stehen bleiben. Gib mir und uns den Durchblick deiner Offenbarung, dich zu sehen, wie du klar den Weg ans Kreuz durchziehst, um ein ganz anderer König zu werden. Hab von tiefstem Herzen Dank, Herr Jesus Christus, hab von tiefstem Herzen Dank, dass du so bist. Und dass wir dich einholen dürfen in unser Herz hinein. Danke, dass es dir nicht zu schmuddelig, nicht zu schwierig, nicht zu unangenehm, nicht zu, ach, weiß ich was ist, du kommst einfach hinein. Und wir danken dir für diese unwahrscheinlich schöne Liebe, die damit zum Wichtigsten unseres Lebens wird. Nicht unsere Richtigkeiten, nicht unsere Erfüllung irgendwelcher Leistungen sind die größte Schönheit, sondern dass du uns liebst, das ist es, Herr. Und lass uns mit diesem Geschenk deiner Liebe leben, für uns selber und für die anderen. Nimm uns unsere Gnadenlosigkeit. Und dann freuen wir uns auf die Zukunft. Herr Jesus, jeder Tag dieser Erde bringt uns einen Tag näher dem großen Finale. Es läuft alles in die richtige Richtung. Du hast alles im Griff. Da mögen die Mächte toben, da mag die Verzweiflung bei uns ankommen, da mögen große Fragezeichen sein, du bringst alles zu deinem Ziel. Deine Gemeinde lobt dich, dein Volk preist dich, die Völkerwelten erwarten dich, ja, der Kosmos zieht dir hinterher. Wir warten auf deinen Sieg und preisen dich und freuen uns auf diesen Tag. Danke, dass du es bist, Herr Jesus, der uns gelehrt hat, wie wir den Vater anbeten dürfen. Und das wollen wir gemeinsam tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz.